Gottes Ökonomen vom Umgang mit dem, was uns anvertraut ist, so habe ich das Thema genannt und hoffe, dass ich da euer Anliegen treffe. Also was bedeutet es, als Gottes Ökonomen zu leben? Ich sage Gottes Ökonomen, nicht Gottes Bürokraten, auch nicht Gottes Buchhalter, obwohl wir sollten alle Buchhalter sein, indem wir uns nämlich an dieses Buch halten. Und dazu hilft hoffentlich auch diese Bibelarbeit. Es gab in biblischen Zeiten durchaus auch Buchhalter in unserem Sinne. Also wenn ihr mal das vierte Buch Mose lest oder die Chronikbücher, da merkt ihr, wie viel da verwaltet wurde und Buch geführt wurde über alles Mögliche, über Leute und Inventar. Trotzdem nenne ich das Thema nicht Gottes Verwalter, weil man das erstens deutsch ist. Und zweitens hat mir mal ein ehemaliger Jugendwart erklärt, Verwaltung ist vom Teufel. Begründung: Der Teufel ist nicht kreativ, er kann nur nehmen, was da ist, und das ist begrenzt. Und deshalb muss er immer wieder sein Zeug zählen und auflisten. Gott dagegen ist Schöpfer und hat alles unbegrenzt und im Überfluss. Er muss also nicht nachzählen und von daher muss er das auch nicht so verwalten. Finde ich eine interessante These. Müsste nicht übernehmen, aber hat sich mir eingeprägt. Also wir sollen Gottes Ökonomen sein und nicht Verwalter des Teufels. Und dabei darf unser Herz bei allem, was wir bedenken, weit sein. Das wünsche ich uns. Und ihr müsst jetzt auch nicht jeden Impuls mitnehmen, den ich so bringe. Das sind vielleicht 10 oder so, ich habe nicht nachgezählt. Aber vielleicht kann jeder einen mitnehmen, dann wäre da schon was gewonnen. Und lieber einen mitnehmen und umsetzen, als bei 10 in der Theorie bleiben. Ich komme zu Wortbedeutungen. Das Fremdwort Ökonom setzt sich aus 2 griechischen Wörtern zusammen. Das eine ist Oikos, das Haus, oder die Wohnung, das Gebäude. Es kann auch Zimmer bedeuten oder Gotteshaus, Tempel. Ebenso Lager oder auch Wohnsitz, Heimat, Vaterland. Dann auch Hausgenossen, Familie, Geschlecht, Gesinde, Stamm. Und schließlich Hausstand, Hauswesen, Haushaltung, Vermögen, Hab und Gut, Eigentum. Und der zweite Wortbestandteil von Ökonom oder Oikonomos, griechisch, leitet sich nicht direkt von Nomos, Gesetz, her, wie ich dachte oder wie es viele auch sagen, sondern zunächst von Nemo. Und das ist nicht so ein seltsamer bunter Fisch oder ein berühmter Kapitän, sondern im Griechischen ein Verb. Und das bedeutet teilen, abteilen, austeilen, verteilen, zuteilen, verleihen, zuweisen, gewähren und so weiter. Weiter dann seinen Anteil hinnehmen, innehaben, besitzen, beherrschen, regieren, verwalten, bebauen, bewohnen, dann auch weiden, abweiden. In seiner Sprachwurzel nehmen ist auch biegen oder die Bedeutung, die Wurzel nehmen bedeutet biegen, beugen, zubiegen. Deshalb, wenn Ökonomen manchmal was in ihrem Sinne zurechtbiegen, ist das durchaus im Sinne des Wortes. Zählen, ordnen. Und davon leitet sich dann auch das Wort Nomos ab. Wir können auch Norm. Nomos, das Gesetz, ist eigentlich das Zugeteilte, das Verordnete, das Festgesetzte. Und der Oikos, Nomos, ist jetzt der Haushalter oder Hauswirt oder Verwalter oder Kämmerer. Früher war bei uns in Deutschland übrigens der Ökonom der Landwirt. Das war die erste Bezeichnung und Bedeutung. Inzwischen ist es der Wirtschaftswissenschaftler. Ich würde jetzt gerne mit euch einen Blick ins Alte Testament werfen. Auch wenn wir dann uns aufs Neue Testament konzentrieren. Im Neuen Testament kommt das Wort Oikonomos 10-mal vor in 10 Versen. Ich habe die als Fußnoten ja alle aufgelistet, könnt ihr zu Hause nachlesen. Hier jetzt nicht, sondern im ausführlichen Manuskript. Es lohnt sich trotzdem mal ins Alte Testament zu schauen. Und zwar von Anfang an. Da können wir bei den ersten Seiten anfangen und entdecken, alles verdanken wir Gott. Alles kommt von ihm und alles ist zu ihm hin geschaffen. Und dann lesen wir, Gott segnete den Menschen, also Mann und Frau, und sagte ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Segen heißt, Gott gibt uns Anteil an dem, was er hat und was er kann. Er gibt uns zum Beispiel Anteil an seiner Kreativität. Zunächst hat er den Menschen geschaffen und jetzt beteiligt er uns, dass wir Menschen hervorbringen können. Ein großes Geheimnis, über das ich immer wieder staune. Wir sind als Menschen beteiligt und trotzdem, was rauskommt, weiß man das nicht. Es ist ein tiefes Geheimnis, dass wir jetzt Menschen schaffen können fast oder hervorbringen, was erst Gott getan hat. Das ist Segen, er gibt uns von sich seine Fähigkeiten. Oder Gott füllt den Himmel, jetzt dürfen wir die Erde füllen, füllt die Erde. Gott herrscht und regiert, jetzt sollen wir als seine Abbilder und als seine Gegenüber herrschen und regieren auf der Erde. Gab dann noch diesen speziellen Garten, den der Mensch bearbeiten und behüten sollte. Und das ist alles in einer ganz großen Freiheit, bis auf eine Einschränkung, die Geschichte kennt ihr. Und zeigt damit, dass alles auch, was wir tun oder ja, einen Rückbezug zu Gott hat oder haben sollte. Also, dass wir in seinem Auftrag tätig sind. Er hat uns die Erde sozusagen geliehen, anvertraut, zur Verwaltung übergeben. Und da sind wir rechenschaftspflichtig. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Am Ende lesen wir in der Offenbarung, Gott wird alle Menschen richten. Da wird es Lohn geben, aber es steht interessanterweise auch da, Gott wird die verderben, die die Erde verdorben haben. Das ist ein Satz in der Offenbarung. Gott wird die verderben, die die Erde verdorben haben. Also wir sind immer noch vor ihm in Verantwortung. Und Segen und Verantwortung sind zwei Seiten derselben Medaille. Also dort, wo wir Segen bekommen, bekommen wir gleichzeitig eine Verantwortung mit. Das müssen wir bei allem, was Gott uns schenkt oder gibt, anvertraut bedenken. Segen und Verantwortung, zwei Seiten derselben Medaille. Die Schöpfung ist uns anvertraut und damit die Zeit. Und zum Zeichen hat Gott dafür am Anfang festgelegt, ein Siebtel der Zeit soll ihm zur Verfügung stehen. Der siebte Tag, der Schabbat. Der ist von Gott geheiligt und soll von uns geheiligt werden, das heißt besonders gehalten werden, dass wir diesen Tag nicht mit unseren gewohnten Aktivitäten füllen, sondern uns bewusst werden, Zeit ist ein Geschenk. Und dass uns bewusst wird, die Erde ist auch schon ohne unsere Arbeit fertig. Die Schöpfung ist vollendet und schon gut oder sehr gut. Übrigens ist die Erlösung auch schon vollbracht. Also wir müssen nicht die Welt erlösen, müssen auch nicht die Jugendarbeit oder die Jugendlichen erlösen. Das hat Jesus schon getan. Wir haben da einen Anteil dran. Aber dass wir das einmal feiern, die Schöpfung ist schon vollendet, die Erlösung ist auch vollbracht. Dass wir das feiern, was Gott gemacht hat und was uns schenkt, das tut uns gut und wir geben auf diese Weise auch Gott die Ehre und geben ihm etwas zurück von unserer Zeit. Und an dieser Stelle schon mal eine Frage oder ein Hinweis an euch als Verein. Arbeitet ihr nur und tut fleißig Gottes Werk, betreibt es? Oder habt ihr Zeiten, wo ihr auch einfach mal nur für Gott da seid? Wo ihr ihm dankt, wo ihr ihn anbetet, wo ihr ihn feiert, wo ihr euch an dem freut, was er getan hat und tut und das einfach mal anerkennt und dort darüber zur Ruhe kommt. Oder tut ihr so, als würde alles von eurem Fleiß und eurem Tun abhängen? Also, als Gottesökonomen sollt ihr nicht nur die Zeit nutzen und auskaufen und vielleicht noch Hektik verbreiten, sondern ebenso die Zeit feiern, genießen und damit Gott als den Geber der Zeit ehren. Gönnt euch das bitte mal und seid so einfach mal vor Gott. Das nächste, was Gott anvertraut hat den Menschen, ist der Raum. Zeit und Raum oder das Thema Land. Das finden wir an der hebräischen Bibel speziell für ein bestimmtes Land, nämlich Israel. Gott teilt dem Volk Israel ein bestimmtes Land zu und gleichzeitig sagt er, es ist mein Land an verschiedenen Stellen. Mein ist das Land, ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Also auch das Land Kanaan, Israel war Israel und ist Israel nur anvertraut. Ausdruck davon war zum Beispiel, dass die ersten Früchte Gott als Dank dargebracht wurden. Oder wenn man Bäume gepflanzt hat, dass die ersten 3 Jahre die Früchte hängen bleiben sollten. Im 4. Jahr sollten sie Gott dargebracht werden und erst ab dem 5. Jahr durfte man sie essen. So ein Zeichen, das Land und alles gehört eigentlich Gott. Und weil das Land Gott gehört, durfte es auch nicht verkauft werden. Wir lesen, dass nach 50 Jahren wieder die ursprünglichen Besitzverhältnisse hergestellt werden sollten und das Land, was zwischendurch verkauft wurde, weil jemand sich verschuldet hat, wieder zurückgegeben werden sollte an die Familie. Und alle 7 Jahre sollte ein Schabbatjahr gehalten werden, wo das Land einfach mal ruht, wo das Land Schabbat feiert, nicht nur der Mensch. Zeichen, es ist von Gott verliehenes Land, aber es gehört Gott. Israel hat sich nicht daran gehalten und die Folge war, es wurde aus seinem Land vertrieben. Und dann sagt die Bibel ein bisschen lapidar, das Land holte seine Sabbatjahre nach. Dann lag es zu lang brach. Das Land Israel gehörte und gehört Gott. Und deshalb entschied und entscheidet das Verhalten Israels darüber, ob und wie lange sie in diesem Land bleiben können und dürfen. Und zwischendurch sind sie immer mal rausgeflogen, manchmal sehr lange. Und ein zweites, Gott richtete und richtet die Völker, die sich an seinem Land vergriffen haben oder sich an ihm vergreifen, es zum Beispiel teilen, gibt es Bibelstellen. Es ist sein Land. Daneben sagt die Bibel grundlegend, dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt. Der Erdkreis, das bewohnte Festland und die darauf wohnen. Von daher könnte es eine Überlegung wert sein, dass ihr auch als Verein mal überlegt, wo und wie wird es deutlich, dass alles, was wir haben und nutzen, zuallererst und eigentlich Gott gehört. Das kann in der Raumgestaltung Ausdruck finden, an Bildern, am Kreuz, was weiß ich. Aber dass das auch, so wie Israel das ausdrücken musste und leben musste und zeigen musste, eigentlich sind wir nur Verwalter, es gehört uns nicht. Vielleicht fällt euch da was ein. Und da kommen wir zum anvertrauten Geld. Wenn die ganze Erde Gott gehört und alles auf ihr, dann gehört ihm auch alles Geld. Und Zeichen dafür konnte und kann die Abgabe des Zehnten sein. Das ist euch vertraut. Und es könnte tatsächlich eine Überlegung auch für euch als Verein sein, sollten wir 10% unserer Einnahmen einem anderen Glaubenswerk zur Verfügung stellen, um es zu segnen. In Malachi 3 ermutigt Gott sein Volk, gebt den Zehnten und testet mich mal damit. Prüft mal, ob ich da nicht den Himmel öffne und euch umso mehr segne, sodass ihr viel mehr zurückbekommt, als ihr dort in dem Zehnten investiert. Also das darf man testen. Als Einzelperson, auch als Verein darf man das testen. Ich meine das jetzt nicht als Pflicht vom Neuen Testament her. Und ihr solltet auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr es nicht tut. Und ihr solltet es auch nicht aus Berechnung tun, um den Segenspegel zu erhöhen. Da gibt es manchmal eine Verkündigung, das halte ich dann für schwierig, da kippt was über. Sondern wenn, dann aus Glauben heraus. Und aus der Freude heraus, dass Gott euch beschenkt. Und weil es auch eine Freude ist, anderen zu geben und sie zu segnen. Ihr könnt und dürft aber genauso sagen, wir geben ja schon alles Geld aus der Einnahmen 100% fürs Reich Gottes aus, da müssen wir nicht über den Zehnten reden. Das ist okay. Ja, es will euch da keinen Druck machen, kein schlechtes Gewissen. Es war nur mal eine kleine Frage, über die man nachdenken kann. Und damit würde ich jetzt auch schon zum Neuen Testament kommen, dem Schwerpunkt Gottes Ökonomen im Neuen Testament. Und da gibt es ein spannendes Gleichnis vom treuen und untreuen Ökonomen. Das steht in Lukas 12, 42 bis 48. Wer will, kann das ruhig mal mit aufschlagen. Das ist kein Predigtext in unserer Kirche, auch die Parallelstelle nicht. Von der bespreche ich das etwas ausführlicher. Der Zusammenhang ist die Wiederkunft von Jesus Und Petrus fragt nach, ob das, was Jesus sagt, wach sein und so weiter, bereit sein, ob das nur für sie als Jünger gilt oder ob das für alle gilt. Und daraufhin erzählt Jesus folgendes Gleichnis, Lukas 12, Abvers 42. Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, Oikonomos, den der Herr über sein Gesinde, sagt Luther, oder seine Dienerschaft setzt, dass er ihnen zur rechten Zeit gebe, was ihnen an Getreide zusteht? Selig ist der Knecht, da steht Doulos, Sklave, leibeigener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, solches tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht, Doulos, Sklave, in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit zu kommen, und fängt an, die Knecht, da steht Paidas und Mägde, Paidiskas, zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht, Doulos, Sklave, aber der den Willen seines Herrn kennt und hat nichts vorbereitet, noch seinen Willen getan, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden. Wer ihn aber nicht kennt, den Willen seines Herrn, und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Hier haben wir das erste Vorkommen des Ökonomen im Neuen Testament. Er wird in den weiteren Versen Doulos, also Sklave, genannt. Man könnte auch leibeigener Knecht übersetzen. Also auch Sklaven konnten Ökonomen werden und eine hohe Stellung begleiten. Das ist uns oft nicht so bewusst. Umgekehrt nahm Jesus der Höchste die Stellung und Gestalt eines Sklaven ein. Und Paulus nannte sich Sklave von Jesus Christus. Auch andere im geistlichen Dienst wurden so bezeichnet, als Sklaven von Jesus. Es ist also kein Fehler, wenn Ökonomen, wenn Angestellte und Beamte, wenn haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in Kirchen, Gemeinden und frommen Vereinen sich als Diener, als Sklaven und Sklavinnen von Jesus sehen und sich entsprechend verhalten. Das heißt, nicht über andere herrschen, sondern selber unter der Herrschaft von Jesus leben. Und dann im Auftrag des Herrn anderen dienen und damit Jesus selbst dienen. Und das dürfen diese Diener, diese Sklaven mit der Ausrüstung und mit den Mitteln und Gaben tun, die Jesus ihnen gibt. Das steckt auch dahinter. Aber auch sie sollen es in der Weise tun, die Jesus vorgegeben hat. Und sie sollen genau das tun, was Jesus angewiesen hat. Es geht also nicht um fromme Privatveranstaltungen zum eigenen Wohlgefallen. Das ist das Fetz, das wir so machen. Es geht auch nicht um Veranstaltungen zum Gefallen der anderen. Das ist nicht unser Auftrag. Erst recht geht es nicht um Selbstbereicherung. Sondern wir haben selbst Rechenschaft zu geben, unserem Herrn. Viel besser kann man überhaupt nicht beschreiben, was ein Ökonom ist, ein Ökonom Gottes. Von da als Impuls oder als Frage sehen wir uns so als Diener von Jesus, die ihm ganz gehören, das meint Sklave, ja, ihm ganz gehören mit allem, was wir haben und sind, die ganz für ihn da sind und auch alles von ihm bekommen, was sie brauchen. Also der Ökonome muss sich das nicht selber zurechtsuchen, das hat er wirklich von seinem Chef bekommen. Der Chef rüstet aus. Ist das so unser Selbstbild, mit dem wir ans alles rangehen? Und dann ist die Frage, welches Bild haben wir von denen, für die wir da sind? Im Gleichnis finden wir, der als Sklave dienende Ökonom ist über andere Diener gesetzt. Und die werden hier mit zwei anderen Worten bezeichnet. Luther übersetzt das erste im Vers 42 mit Gesinde, andere schreiben Dienerschaft. Da steht griechisch Therapeia, das versteht ihr vielleicht. Therapeia, das sind die, die bedient, behandelt, gepflegt, geheilt werden. Und auch die, das selber tun, steckt beides drin. Auch das mal ein Bild oder ein Anliegen, über das ihr mal nachdenken könnt, Gemeinde, Jugendarbeit als therapeutische Gemeinschaft. Ja, Therapeia steht dort. Also da gehört Seelsorge dazu, da gehört innere und auch äußere Fürsorge dazu. Ihr sozusagen als Pflegepersonal, vielleicht auch manche als Ärzte. Therapeutische Gemeinschaft steckt im Gleichnis drin. Und das zweite Wort, was hier für Dienerschaft steht im Vers 45, lautet Paidas, das heißt ursprünglich Junges oder Junge, Knabe, Sohn, unerfahrener Mensch. Von daher dann Sklave, Knecht, Bursche, Diener. Und die weibliche Form steht auch extra da. Padiskas, Mägdelein, junge Mädchen, junge Sklavinnen. Also diese Knechte und Mägde, für die der Ökonom sorgt, sind offensichtlich jünger und unerfahrener als er selber. Das steckt dahinter. Sie sind ihm unterlegen und er muss sich um sie kümmern. Und genau das beschreibt Jugendarbeit. Genau das. Wobei eben die Jugendlichen auch zugerüstet werden sollen zum Dienst. Das sind auch Diener. Steht dort. Sie sind Dienerschaft. Also, dass auch die Jugendlichen oder die uns anvertrauten Dienste übernehmen und nicht nur fett gefüttert werden, sondern dass wir sie fähig machen, Dienste zu übernehmen. Dienstfähig machen. Dazu sind auch die Gaben im Neuen Testament da, Epheser 4, die Ämter, dass sie zugerüstet werden zum Dienst. Das ist das Ziel. Damit hätten wir ein weiteres Bild von Kirche oder Gemeinde, Jugendarbeit, Dienstgemeinschaft. Alle miteinander sind wir eine Dienstgemeinschaft, auch die, denen wir dienen. Die sollen dort reingenommen werden. Was soll der Ökonom jetzt tun mit seinen Anvertrauten? Er soll ihnen ordentlich und regelmäßig zu essen geben. Die angemessene Tagesration an Nahrung und Verpflegung zuteilen. Da es sich hier um ein Gleichnis handelt, dürfen wir das durchaus auch anwenden. Die angemessene Austeilung des Brotes können wir anwenden auf die rechte Austeilung des Wortes in der Verkündigung. Brot des Lebens haben wir weiterzugeben, nicht Steine. Also wir haben den uns Anvertrauten, den Jugendlichen, geistliche Nahrung zu geben, von der sie satt werden. Im Urtext steht ja eigentlich Getreide, steht aber insgesamt für Nahrung. Aber ich sage jetzt mal Getreide und nicht Pudding oder Bonbons. Also Brot und gerne auch Schwarzbrot. Volle, regelmäßige, geistliche Versorgung. Die geistliche Hungersnot und Unterernährung ist riesengroß. Ja, manche sind auch satt, aber merken gar nicht, dass sie nur mit Steinen statt Brot gefüttert werden oder mit Bonbons und Softdrinks zugestopft und abgefüllt werden. Das haben wir weithin oder an vielen Stellen auch in Kirche, statt dass sie gesunde Nahrung erhalten. Und auch das ist eine Riesennot. Und da möchte ich euch sehr ermutigen, kümmert euch als Förderverein um gesunde, gehaltvolle geistliche Nahrung. Ich sagte ja, ich bin in einer geistlich sehr lebendigen Jugendarbeit aufgewachsen, vom Glauben her, und ich bin dafür unendlich dankbar. Das hat mich auch sehr geprägt. Aber ich habe auch unter einer Sache gelitten. Und das ist, dass fast ausschließlich nur bis zur Bekehrung geführt wurde. Immer wieder Thema Bekehrung. Und dann war Schluss. Weiten. Bekehrung ist der erste Schritt. Zum Laufen gehört mehr. Zum Ausdauerlauf noch mehr. Und zum Bergsteigen ebenfalls noch mehr. Also bitte nicht nur zur Lebensübergabe führen, sondern auch weiterführen, bitte. Gesunde geistliche Nahrung, nicht nur Zuckerwatte oder Schlagsahne oder Kompott. Und ich merke immer noch oder habe gemerkt in meinem Dienst an älteren Gemeindegliedern, wie sie immer noch aus der erwerblichen Kinder- und Jugendarbeit zehren, wie da noch Dinge da sind, auf die man zurückgreifen kann. Das ist unendlich wertvoll, was sie dort aufgenommen haben. Und zugleich ist es Notfall, dass viele von denen seitdem geistlich nicht mehr weitergewachsen sind. das auf dem Stand geblieben sind. Auch das wäre eine Überlegung wert. Gäbe es vielleicht auch Aufgaben von euch als Förderverein, wo die Ortsgemeinden darin versagen, Leute wirklich weiterzuführen? Einfach mal so als Impuls noch, die rausgewachsen sind. Auf jeden Fall ist es ist ganz, ganz lohnend, was ihr geistlich in Jugendliche investiert. Und das lohnt sich auch für euch als Gottes Ökonomen. Jesus sagt, Gott wird euch über mehr setzen. Über alle seine Güter in der unendlichen Ewigkeit. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das heißt, aber es steht hier. Wir ahnen das gar nicht. Jedenfalls kommt da eine Fülle und Erfüllung und Vielfalt auf uns zu, die jede Langeweile ausschließt, das kann ich versprechen. Aber es lauert auch eine große Gefahr. Und viele sind dieser Gefahr erlegen in der Kirchengeschichte und viele erlegen ihr heute. Das scheint fast so etwas wie ein Gesetz zu sein. Sobald etwas institutionalisiert wird, wird es auch korrumpiert. Das heißt, man wird lau und halbherzig, mein Herr kommt noch lange nicht. Der anvertraute Dienst wird zum Selbstzweck, zum Selbstläufer. Um mal nicht über uns zu reden, böse Zungen sagen etwa, der Hauptzweck einer Versicherung ist, dass ihre Mitarbeiter gut davon leben können. Ursprünglich ging es um Solidargemeinschaft, das war was ganz anderes. Und genau dasselbe, was man der Versicherung unterstellen kann, dass etwas zum Selbstzweck wird und den ursprünglichen Zweck und Sinn immer mehr verliert, geschieht auch in Kirchen, Gemeinden, Vereinen, in der Diakonie, überall. Da kann man hingucken, wo man will. Das sagt man natürlich nicht öffentlich. Das sagt keiner. Bitte schauen wir hinein. Der Herr Knecht sagte es in seinem Herzen. In seinem Herzen. Mein Herr verzögert sein Kommen. Das heißt, was jemand in seinem Herzen zu sich selber sagt, ist oft viel wichtiger und entscheidender als das, was er öffentlich sagt. Ich finde es sehr bemerkenswert, der Knecht sagt das in seinem Herzen, nicht öffentlich. Da wird er weiter als guter Ökonom sich präsentiert haben. Aber die Verantwortung vor dem wiederkommenden Herrn ist bei diesem Knecht und vielleicht nicht nur bei ihm in weite Ferne gerückt. Die Folge, er lebt seine Lüste einschließlich Machtgelüste aus, er dient und bedient sich selbst. Und das gibt es bis heute in den frömmsten Kreisen, auch in den geistlichsten Kreisen, sodass man völlig irre werden könnte. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber ihr wisst vielleicht, woran ich denke. Und erschreckend ist das Ergebnis, nämlich Gottes Gericht. Davon lesen wir auch. Ja, Gottes Ökonomen und Diener, Gottes Apostel, Hirten, Lehrer, Propheten und Evangelisten können in der Hölle landen. Das steht hier. Weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass Jesus von der Hölle nur gegenüber den Frommen und seinen Jüngern gesprochen hat und nie gegenüber Außenstehenden. Überprüft das bitte mal, wenn ihr Matthäus oder was lest. Es gibt keine Aussage über die Hölle gegenüber Außenstehenden, Ungläubigen von Jesus, aber viele gegenüber den Frommen und seinen Jüngern, und zwar mehr als über den Himmel. Die Lehre, dass Getaufte oder Bekehrte, Wiedergeborene oder Diener Gottes nie mehr verloren gehen können, ist eine Irrlehre. Die wird heute verkündigt. Einmal vor denen, die sehr stark die Erwählung Gottes betonen, im reformierten Bereich, die sagen, wenn Gott erwählt hat, der kann gar nicht verloren gehen, der kann machen, was er will, der muss in den Himmel kommen. Das ist einseitig einfach. Und das andere ist das High for Grace Movement, die Gnade so überschätzen, dass die anderen Stellen einfach ausgeblendet werden. Nein. Jesus sagt, er wird in Stücke gehauen und kriegt seinen Teil bei den Ungläubigen. Das ist eindeutig, was das ist. Und dann weist Jesus noch auf Unterschiede in der Schwere der Strafe hin. Die meisten verstehen das so, also ich habe da 40 bis 50 Kommentare zu befragt, die verstehen das alle so, dass es so, wie es im Himmel Unterschiede geben wird, im Lohn und in der Verantwortung, das ist so, ich habe darüber mal gearbeitet, könnt ihr auch nachlesen. Entsprechend gibt es auch verschiedene Stufen in der Hölle mit unterschiedlichem Strafmaß oder unterschiedlichem Maß an Qualen. Möglicherweise könnte man es auch noch anders verstehen, sag ich, müsst ihr prüfen, dass der Knecht, der den Willen des Herrn nicht kannte, nach erlittenen Strafen vielleicht doch noch gerettet wird. Die Katholiken können das mit dem Fegefeuer erklären, das dürfen wir nicht. Wir können nur auf 1. Korinther 3 verweisen. Dort steht, schreibt Paulus, der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Da gibt es für mich Parallelen zu unserem Gleichnis. Lohnempfang entspricht Vers 44, wird über seine Güter setzen. Schaden erleiden entspricht den Schlägen in Vers 47 und 48. Und den wird Gott zerstören, entspricht dem, er wird in Stücke gehauen werden und dorthin kommen, wo die Ungläubigen sind. Im Gleichnis Vers 46. Kann man mal drüber nachdenken, jedenfalls Verwaltung bedeutet Verantwortung, da gibt es auch Stufen, so viel ist klar. Und wir haben hier noch dieses wichtige Prinzip der Ökonomie des Himmels, auch auf der Erde trifft es weit hinzu. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das ist in der Welt auch so, wer eine höhere Stellung hat als Minister oder irgendwas, hat eine andere Verantwortung, wenn er irgendwo verpatzt als ein Hilfsarbeiter. Das ist völlig klar und auch angemessen. Und das Ausmaß der Strafe für Ungläubige steht im direkten Zusammenhang mit ihrem Wissen über die Wahrheit. Je mehr Wahrheit die Menschen erkennen, desto gefährlicher wird es für sie, sie zu verwerfen. Und wer die erkannte Wahrheit trotzig ablehnt, also mit vollem Bewusstsein, riskiert eine ewige Tragödie, biblisch gesehen. Das heißt, mehr Gnade und größere Gaben bedeuten in der Bibel immer größere Verantwortung. Immer. Das buchstabiert übrigens der Hebräerbrief durch. Das könnt ihr dort fast auf jeder Seite lesen. Umso mehr hat Gott im Neuen Bund gegeben, umso mehr Verantwortung habt ihr, nicht weniger. Wir sind also nicht verantwortlich für die Gaben oder die Gnade oder die Erkenntnis oder das Licht, die wir nicht haben und hatten. Aber wir werden gerichtet nach dem Licht, das wir zurückgewiesen haben. Das ist, glaube ich, sehr fundamental, dass wir das verstehen. Wir und auch andere werden gerichtet nach dem Licht, was wir zurückgewiesen haben. Wir werden gerichtet für die Gaben, Gnaden und Erkenntnisse, die wir nicht genutzt haben, in denen wir nicht gelebt haben. Aber Gott überfordert niemanden. Niemanden. Wir haben nur Verantwortung für das, was uns gegeben ist. Und je größer die anvertraute Gabe oder Wahrheit, desto größer die Verantwortung und umso größere Treue im Umgang damit braucht es. Verantwortlichkeit steht im proportionalen Verhältnis zum Erkenntnisstand, zu den gegebenen Möglichkeiten und den anvertrauten Gaben. Soweit zu diesem durchaus aufregenden Gleichnis, finde ich, das in der Regel sonst nicht besprochen wird. Kommen wir zur nächsten Stelle, wo vom Ökonomen die Rede ist, das ist Lukas 16. Ihr könnt in den Bibeln gerne mitlesen und vergleichen. Lukas 16, 1 bis 13. Jesus sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, Ökonom steht da wieder. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Verwalter sein. Da sprach der Verwalter, der Ökonom, bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib schnell 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, Ökonomen, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dieses Gleichnis ist so ärgerlich wie bekannt. Deshalb kann ich mich kürzer fassen. Es geht ja tatsächlich ums Eingemachte, nämlich ums Geld und um unseren Umgang damit. Gleichnisse haben oft nur einen Vergleichspunkt, das heißt, sie sind nicht Zug um Zug übertragbar, das wäre bei der Allegorie der Fall. Wir müssen also genau hinschauen, worauf Jesus hier den Finger legt. Jesus lobt nicht den Betrug, sondern er lobt die Klugheit des Verwalters. Was heißt klug sein? Oder bei Verstand, bei Sinn, besonnen sein, kann man auch übersetzen. Das heißt, den Tatsachen ins Auge sehen und ihnen Rechnung tragen. Klug sein bedeutet alles im Blick haben, auch nicht nur den Augenblick, sondern ebenso die Zukunft. Der kluge Verwalter hatte im Blick, dass er seine Schulden nicht bezahlen kann. Selbst wenn er die Beträge, die anderen ihm Schulden eintreibt. Und so überlegt er, wie er trotz seiner Schulden in Zukunft leben kann. Für uns ist Tatsache Nummer eins, dass wir unsere Schulden vor Gott nicht bezahlen können. Aber Jesus hat sie bezahlt. Das dürfen wir dankbar annehmen und darauf vertrauen. Tatsache Nummer zwei ist, auch für uns als Christen und Jünger von Jesus gibt es ein Gericht. In diesem Gericht geht es nicht mehr um gerettet und verloren sein. Wer Jesus gehört, ist gerettet, aber unser Leben wird trotzdem durchgeprüft. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, schreibt Paulus, und das schreibt er an Christen, an Gerettete. Also Gott will Frucht sehen. Er will sehen, was aus dem gewachsen ist und geworden ist, was uns anvertraut ist. Und hier lehrt Jesus seine Jünger, wie sie speziell mit dem Geld umgehen sollen. Und da spricht er ganz nüchtern vom ungerechten Mammon. Geld ist ungerecht. Das gesamte Wirtschaftssystem basiert auf Ungerechtigkeit. Ich muss das jetzt nicht näher ausführen. Könnte man stundenlang drüber philosophieren. Reichtum betrügt, sagt die Bibel. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Also Geld ist tatsächlich eine problematische Sache. Aber es ist uns anvertraut von Gott zur Verwaltung. Wie sollen wir also mit dem ungerechten Geld umgehen? Und das sehen wir bei dem Verwalter im Gleichnis. Er hat Geld gegeben, er hat andere damit beschenkt, er hat sogar das verschenkt, was er nicht hatte. Und er hat anderen mit Geld geholfen und so zuletzt sich selbst. Und Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im Geringsten ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut, das ist der Mammon, das Geld, nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Also Geld ist das Geringste. Es ist etwas Fremdes, sagt Jesus hier. Es ist nicht das Eure, es ist etwas Fremdes, etwas Geringes aus einem ungerechten System, das verfallen wird. Aber genau mit diesem fremden und ungerechten Geld sollen wir treu sein und uns bewähren. Genau damit. Die Folge ist dann, dass uns das wahre Gut, das Große, das Echte, das, was ewig hält, das Eigentliche, was unser ist, anvertraut wird, und zwar für immer. Man kann mit dem Evangelium und sogar mit den Gaben des Geistes, etwa mit Heilungsgaben, viel Geld verdienen. Und besonders Vertreter des Wohlstandsevangeliums sind bekannt und erfolgreich darin, dass sie damit sehr viel Geld verdienen. Und sie sehen ihren Reichtum, ihr vieles Geld als einen Segen Gottes, verkündigen das auch so. Und das kann man so sehen vom Alten Testament her. Aber es gibt dazu noch eine andere mögliche Perspektive. Und ich halte diese Perspektive für die geistlichere. Nämlich, dass viele Geld nicht als Segen, sondern als Versuchung, als Prüfung zu sehen. Als Test, wie die mit Geld Gesegneten nun mit diesem Geld umgehen. Also, ob sie damit ihren Luxus steigern und sich noch ein Flugzeug und ein Palast mehr davon kaufen, oder ob sie das Geld tatsächlich für die Verbreitung des Evangeliums einsetzen und damit Menschen in Not helfen und Gottes Liebe praktisch werden lassen. Wenn wir das Geld für Gott und andere ausgeben, kommt es sozusagen auf ein himmlisches Bankkonto, sagt Jesus an anderen Stellen, da sammeln wir Schätze im Himmel. Und davon wird uns dann das eigentliche Gut, das wahre Gut ausgezahlt. Was wir hier haben, ist demgegenüber nur Spielgeld, mit dem wir jetzt umzugehen haben. Das ist erstmal unser Übungs- und Bewährungsfeld. Geld ist ungerecht, es hat keinen Eigenwert, es hat keinen Eigenwert. Aber es ist uns anvertraut zur Verwaltung. Und wie wir es als Jünger von Jesus verwalten, unser Geld, entscheidet darüber, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Das sagt Jesus hier. Was heißt das für uns oder für euch als Verein? Es ist gut, immer wieder zu fragen und zu prüfen, dient das Geld, das wir einnehmen und ausgeben, der Verbreitung des Evangeliums? Ermöglichen wir damit Menschen, Gottes Wort zu hören, heil zu werden, Seelsorge und auch praktische Hilfen und Unterstützung zu empfangen, sodass für sie Gottes Liebe und Gottes Zuwendung praktisch erfahrbar wird? Dient es diesem Zweck mittelbar oder unmittelbar? Und es dient diesem Zweck zum Beispiel auch, wenn jemand dadurch freigesetzt wird, sich nicht um seinen Lebensunterhalt kümmern zu müssen, sondern dass er den bekommt, um seine ganze Zeit und Kraft für die Ausbreitung des Evangeliums einzusetzen. Das ist gut. Und ihr habt als Verein die Möglichkeit, wirklich geeignete Leute dafür einzustellen. Im Unterschied zu Kirchgemeinden und kirchlichen Werken, deren Wahl- und auch Abwahlmöglichkeiten durchaus eingeschränkt sind. Übrigens im Gegensatz zu dem, was Luther gewollt und gefordert hat. Er hat gewollt, dass man Lehrer ein- und absetzen kann und so weiter, und dass die Gemeinde das macht. Aber bitte geht damit sehr, sehr, sehr bewusst um, auch wen ihr hier einstellt. Ihr könnt das wirklich in größeren Freiheit tun. Wirklich Leute, die Schwarzbrot verteilen, sage ich jetzt mal, die geistliche Nahrung verteilen können, die dazu fähig und willens sind. Ein mutiger Bischof hat mal gesagt, Probleme sind nicht zu wenige berufene Mitarbeiter der Kirche, sondern die zu vielen Unberufenen. Es gab Zeiten, da gab es dann mutige Bischöfe. Jetzt sind sie höchstens im Ruhestand mutig. Aber achtet da drauf, hat jemand eine Berufung und dann setzt den frei. Guckt da genau hin. Und nochmal zu dem Gleichnis vom klugen Ökonomen. Er kann kein Vorbild seinem Schulden machen, das ist klar. Aber vielleicht doch darin, wie kreativ, unkonventionell, ermutigend und befreiend für seine Schuldner er mit dem Geld umgegangen ist. Auch wenn das nur ein Nebengedanke ist, ich denke, man darf als Verein mit dem anvertrauten Geld auch mal unkonventionell, überraschend und kreativ umgehen. Wenn andere dadurch gesegnet werden. Also seid da offen auch mal für Ungewöhnliches. Ihr seid da nicht so gebunden und festgelegt, hoffe ich, wie andere. Ja? Könnt ihr noch, oder lassen wir noch ein Lied singen, ein bisschen was habe ich noch? Könnt noch. Gut. Komme ich zur dritten Stelle, es sind nur vier. 1. Korinther 4, 1 bis 5, treue Ökonomen der Geheimnisse Gottes. Auch das ist ein herausfordernder und ermutigender Abschnitt. 1. Korinther 4, 1 bis 5. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter, also Ökonomen, über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, Ökonomen, als dass sie treu befunden werden. Mir aber ist sein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht, auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber daran bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch jedem von Gott Lob zuteil werden. Die erste Bezeichnung für den Ökonomen sind ja wieder Diener Christi. Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Für Diener steht jetzt ein anderes Wort als die Worte, die wir bisher hatten, nämlich Hyperetas in der Mehrzahl. Der Hyperetes ist zunächst der Ruderknecht. Das leitet sich von Eresso, Rudern, Eretes, Ruderer her. Der Hyperetes ist der, der unter den Rudern dient. Ruderer, Ruderknecht, Matrose. Übertragen heißt es, Diener, Knecht, Aufwärter, Gehilfe, Handlanger, Assistent, Adjutant, Gepäckträger, Gerichtsdiener, Synagogendiener, Bediensteter. Die Bibel in deutscher Fassung, die ich hier habe und die ich sehr schätze, übersetzt mit verantwortliche Diener. Der Hyperetes ist ein Angestellter, der darauf wartet, die Befehle seines Vorgesetzten auszuführen. Ein Diener, der einem Meister, einem Höherstehenden und Vorgesetzten zur Hand geht. Und das seid ihr, solche verantwortlichen Diener, die die Anweisungen ihres Vorgesetzten ausführen und ihm Jesus zur Hand geben. Wir sind die Hilfsarbeiter von Jesus. Andere Stellen sagen Mitarbeiter von Jesus, das heißt immer, er arbeitet und wir arbeiten mit, nicht umgekehrt. Wie wir manchmal denken, wir machen was und Jesus soll es absegnen. Das ist nicht das Biblische. Also ihr seid verantwortliche Diener, Ruderknechte. Ihr seid nicht Herrn über irgendwas oder irgendjemanden, sondern unter eurem Herrn und ihm verantwortlich und seine Anweisungen ausführend. Und dann sollt ihr als Ökonomen Gottes Geheimnisse verwalten. Das finde ich nur interessant. Das hat ja was Doppeltes beim Geheimnis. Einmal es zu verschweigen und einmal es bekannt zu machen. Geheimnisse liegen nicht offen auf der Straße. Die gehören auch nicht dorthin. Die sind verhüllt und warten darauf, zur richtigen Zeit den richtigen Menschen enthüllt zu werden. Und das geschieht nicht durch gute Rhetorik oder psychologische Methoden, sondern durch Gottes Geist. Das heißt, wenn ihr das machen wollt, was hier steht, Haushalter sein über Gottes Geheimnisse, dann braucht ihr die Führung des Heiligen Geistes, wann sage ich wem welche geistliche Wahrheit? Wann sage ich wem welche geistliche Wahrheit. Das gilt schon in der Verkündigung. Was ist jetzt dran für diese Gemeinde, für diesen Kreis? Das gilt erst recht in der Seelsorge. Bitte hört da auf mit euren Rezepten und Konzepten. Sondern ihr müsst schauen, wo ist Gott mit diesen Menschen an dieser Stelle und was ist jetzt das Wort von Gott her für ihn? Da könnt ihr dem einen das sagen und dem nächsten, da kommt genau das Gegenteil. Und beides kann richtig sein, weil ihr Haushalter über Gottes Geheimnisse seid. Also nicht immer ist alles für alle. Jesus hat manches nur dreien gesagt, anders den 12, manches den 70, einem erweiterten Jüngerkreis und manches hat er allen gesagt, dann auf den Gleichnissen. Und bitte, wenn ihr ihm nachfolgt, dann hat das eine Bedeutung, wie ihr mit dem, was Gott euch gezeigt hat, umgeht. Wem ihr wann, was, wie sagt. Und da sagt Paulus, seid treu in der Verwaltung von Gottes Geheimnissen. Ihr müsst da nicht erfolgreich sein in den Augen anderer. Was die da sagen, denken, ist völlig wurscht. Es geht doch nicht darum, dass ihr durch eure Klugheit und Weisheit bekannt seid oder wegen eurer guten Finanzlage oder weil es so attraktiv ist, was ihr macht. Sondern im Reich Gottes zählt Treue. Es war auch bei dem Gleichnis vorneweg schon. Ja, Treue ist wichtiger als nahezu alles andere. Lukas 16 hatten wir das schon. Und wenn ihr Haushalter über Gottes Geheimnisse seid, dann müsst ihr als Förderverein nicht unbedingt dasselbe verkündigen, was alle in der Kirche zu allen sagen. Bitte lasst euch davon Jesus, eurem Herrn, leiten. Und sucht immer wieder Klarheit, was speziell euch von Gott her anvertraut ist, wofür ihr ein Mandat habt. Und führt bitte andere auch weiter. Und zeigt ihnen bitte auch die tieferen Dinge. Und evangelisiert nicht nur, das auch, aber damit fängt es an, aber bitte geht weiter. Und schafft Strukturen, in denen das möglich ist, wo ihr auch mal in einem interneren Kreis wirklich Gottes Geheimnisse teilt und miteinander lebt und einübt. Seid darin treu und zuverlässig. Und wenn ihr das macht, wird das natürlich Kritik hervorrufen. Die wollen was Besonderes sein. Die sind die geistliche Elite. Die arbeiten nicht nach den kirchlichen Normen. Die sind nicht politisch korrekt. Die vertreten ethische Positionen aus dem Mittelalter. Das sind Fundamentalisten. Und was weiß ich. Und was schreibt Paulus hier? Ich umschreibe es mal. Diese Anklagen und Vorwürfe, diese Urteile, Verurteilungen sind mir völlig wurscht. Selbst was offizielle Gerichte dazu sagen, bedeutet mir nichts. Klar, ich achte auf ein reines Gewissen. Und ich weiß, dass ich trotzdem dabei falsch liegen kann, aber Jesus Christus ist mein Richter, nicht ihr und niemand anderes. Ich richte mich auch selber nicht. Ich kümmere mich nicht um die Vorwürfe und mache mir auch keine Selbstvorwürfe. Also was für eine Freiheit dort ist, als Gottes Ökonom. Ich bin Gott verantwortlich, nicht den Urteilen der anderen, die meine Arbeit da bewerten. Natürlich gehört dazu, ich lasse mich auch ermahnen und korrigieren, wenn ich da die Stimme von Jesus erkennen kann. Oder die Stimme des Heiligen Geistes, möchte klar sein. Also ihr müsst als Verein eure Finanzen von weltlichen Instanzen prüfen lassen, das ist klar. Aber sonst seid und bleibt bitte geistlich frei. Lasst euch weder durch Vorwürfe der Kirchen, der Frommen, noch von Seiten der Welt entmutigen. Achtet einfach darauf, dass eure Motive rein sind. Das wird Gott prüfen und ans Licht bringen. Auch bei denen, die euch anklagen und Vorwürfe machen, wird Gott es auch ans Licht bringen, was da dahinter steckt. Aber bleibt da frei, ihr seid Gottes Ökonomen, nicht irgendwas anderes. Und es lohnt sich. Paulus schreibt hier ganz selbstverständlich, wir dürfen Lob und Lohn von Jesus erwarten. Dann wird jedem sein Lob zuteil, steht da. Ganz selbstverständlich. Und noch die letzte Stelle, 1. Petrus 4, 10 bis 11. Edle Ökonomen der bunten Gnade Gottes. Vielleicht überrascht euch das Edel und auch das Bunt, aber das ist so ein Urtext. Ansonsten eigentlich ein bekanntes Wort. Dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, oder entsprechend wie er ein Charisma empfing. Seid einander damit dienend, als die guten Haushalter, Ökonomen der mancherlei Gnade Gottes, wirklicher wie edle Haushalter, Ökonomen der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, redet er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus, ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Zuerst mal, Gottes Gnade ist Bund. Wo in unseren Übersetzungen mancherlei oder vielfältig steht, sagt der Urtext Poikilos, das heißt bunt, vielfarbig, kunstreich, gearbeitet und verziert, bunt gestickt, künstlerisch mit Ornamenten geziert. Dieses Wort bunt leitet sich von Stechen, Sticken, Schmücken her. Also übertragen heißt es verschiedenartig, mannigfaltig, vielgestaltig, abwechselnd. So ist Gottes Gnade. Ganz große Buntheit, Vielfalt. Und Gnade ist im Griechischen Charis, was zugleich auch Freude oder Lust, Anmut, Dank und Dankbarkeit bedeutet. Und dann ist noch von Charismen die Rede. Also Gnadengaben, Gnadengeschenke. Gott setzt in seiner liebevollen Zuwendung und Freude in uns Gaben und Fähigkeiten frei, die ihren Grund und ihre Ursache in ihm selbst haben, nicht in uns. Das sind Gnadengeschenke. Also er guckt nicht, ob wir da so ganz toll drauf sind, sondern es ist seine Güte, seine, und er verteilt, einfach weil er Freude dran hat. Und mit dem, was wir so geschenkt bekommen, wozu Jesus uns würdig gemacht hat, nicht wir uns selber, dürfen und sollen wir einander dienen. Und da steht nun Diakoneo. Ihr kennt das Wort Diakon. Aufwarten, bedienen, Dienstleistungen verrichten, füreinander sorgen, Besorgungen machen, einander helfen und unterstützen, Tischdienst leisten. Da könnte auch Aufwaschen dazu gehören. Dieses Wort Diakoneo leitet sich von Dia durch und Ekoneo eilig sein, emsig, diensteifrig her. Und Petrus führt aus, das können Wortdienste sein, also Verkündigung, Seelsorge, Gebet, Prophetien, Worte der Erkenntnis, Gaben der Unterscheidung und so weiter. Und es können Tatdienste sein, Tischdienst, Hilfeleistung, Organisation, Heilung, Handwerkliches, Künstlerisches und so weiter. Aber was in dem allen so mitschwingt, wenn Petrus das so schreibt, ist eine Freude aus dem Beschenktwerden heraus, andere zu beschenken. Wir sind beschenkt und beschenken andere. Aus der freundlichen Zuwendung Gottes heraus, die wir nicht verdient haben, uns anderen freundlich zuwenden, die das ebenso wenig verdient haben. Und sie fröhlich unterstützen und ihnen helfen. Es schwingt Vielfalt mit, es schwingt eine Begeisterung mit, ein Eifer schwingt hier mit. Und das Ganze als Gottesdienst, also Gott zur Ehre. Und sich so als gute, eigentlich edle, gediegene, vortreffliche Ökonomen erweisen. Da steht nicht das einfache Wort für gut, Agathos, sondern Kalos, das meint mehr edel, schön, gesund, gediegen. Also es geht ja nicht um staubtrockene Verwaltung, die stur Vorschriften arbeitet, sondern eure Arbeit, euer Dienst darf und soll etwas Gediegenes, etwas Edles, etwas Schönes haben. Also ich würde euch da ermutigen, oder Petrus ermutigt euch, achtet auf eine gute, ja edle Qualität. Ich sage lieber mal edle Qualität. Nicht so aus der Verpflichtung heraus oder Qualitätsmanagement, QM, das ist was Furchtbares. Das setzt man ja nur ein, weil es überall draußen hängt und man versucht das dann auszugleichen. Aber so ist das hier nicht gemeint, was hier steht. Sondern aus der Begeisterung und Freude über Gottes Schönheit, Vielfalt und Liebe und Zuwendung heraus, die er widerspiegelt, wirklich auch was Qualitätvolles, was Edles tun. Also gebt euch nicht mit dem Billigsten zufrieden, so nach dem Motto, für die Kirche reicht es. Das ist keine innere Haltung, die Gottes Gnade entspricht, sondern es darf was Edles haben. Und damit bin ich schon fast fertig, komme zum Schluss, muss ich auch, ich habe schon 2 Minuten überzogen. So vieles ist uns von Gott gegeben und anvertraut und damit gibt Gott uns eine unaussprechliche Würde, er gibt uns Anteil an dem, was er hat, was er kann. Gott vertraut uns Seins an, ganz viel von sich und damit dürfen wir umgehen, das dürfen wir weitergeben, das dürfen wir investieren in andere, das ist ein ganz großes Vorrecht. Also Ängstlichkeit und Kleinkariertheit entsprechen dem nicht. Ja, so ein ängstlicher Verwaltungsmensch, der guckt, ich gehe gleich pleite, so, das ist nicht die Besinnung, die wir uns als Christen zusteht. Und da kommt wirklich eine Großzügigkeit rein und eine Freude rein. Gott ist überreicher, er hat alles, ihm gehört alles und er verteilt auch, wir dürfen ihn bitten. Also so eine Großzügigkeit, ich sage mal eine heilige Großzügigkeit, Freude auch. Und dazu aber natürlich Verantwortungsbewusstsein und Treue, das auf jeden Fall. Klugheit, Gediegenheit, Besonnenheit und Eifersucht, diese Mischung macht's. Und tragendes Element davon soll die Liebe Gottes und die Freude Gottes sein. Also Liebe von Gott und zu Gott, Freude von Gott und über Gott. Uns ist das Allerbeste, das Allerwertvollste anvertraut, was es überhaupt gibt, ohne dass wir es jemals verdient hätten. Und das dürfen wir mit anderen teilen, die es ebenso wenig verdient haben. Aber die ebenso heilfroh werden sollen, wie wir sind oder hoffentlich sind. Und indem wir das mit anderen teilen und verteilen, wird sich vermehren, auch für uns. Und das schon auf der Erde. Und dann wartet noch Lohn im Himmel. Und der ist größer als alles, was wir uns am Ende vorstellen können. Und das heißt es, als Gottes Verwalter zu leben. Oder Ökonom, wollte ich sagen. Gut. Soweit mal. Gott, du bist ein unendlich reicher Gott. Und du kennst auch unser Fassungsvermögen und weißt, was du wem anvertraut hast und anvertraust. Hilf uns, dass wir uns von dir her sehen. Dass wir nicht unsere Mängel verwalten oder auf uns gucken, was wir da finden, sondern dass wir auf dich schauen, was wir bei dir finden, was du uns gegeben hast oder geben willst. Und dass wir darin froh und fröhlich leben und es auch ausprobieren und umsetzen. Du beschenkst uns nicht, um uns zu quälen und mit Arbeit zu überlasten. Und doch haben wir auch viele Lasten zu tragen und haben viele Fragen, wie das weitergehen soll. Wir müssen vielleicht auch neu lernen, den Himmel zu bestürmen, dass du wieder ausschüttest. Bitte hilf uns zu unterscheiden, wo du etwas zurückhältst, weil es nicht dein Wille ist, oder wo du etwas zurückhältst, weil wir nicht in deinem Willen sind, oder was die Dinge bedeuten, die wir erleben. Dass wir uns nicht nur nach dem richten, was vor Augen ist, sondern dass wir dich, den Chef, fragen und von dir Klarheit bekommen, was jetzt dran ist, wie es dran ist, was du von uns erwartest, was du nicht erwartest. Dass wir unsere Abhängigkeit von dir fröhlich leben und ohne Druck, in Freiheit und trotzdem in Verbindlichkeit, so wie du, Jesus, mit dem Vater gelebt hast. Und mit ihm in Verbindung warst und dann wusstest, wann du was zu tun hattest, wann wofür die Stunde da war und wann nicht. Hilf uns so sensibel zu werden für die Führung deines Geistes, dass wir tatsächlich edle und gute Verwalter deiner so vielfältigen und bunten und reichen, auch reich verzierten Gnade sein können. Amen.